Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Tobi Alterhänger, guten Abend.
Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos.
Wir haben in 5 Jahren mehr getan, als Sie in 25 Jahren.
Es liegt nicht daran, dass wir nicht genug Hilfsgüter hätten, sondern daran, dass der Zugang nicht in ausreichendem Maße gewährt wird.
3 Themen bestimmen diesen Ostersonntag und 3 Protagonisten haben Sie gerade gehört. Im Vatikan spendet Papst Franziskus den Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis. In der Türkei finden die Kommunalwahlen statt und Ekrem İmamoğlu scheint es mit seiner CHP gelungen zu sein, Istanbul zu verteidigen gegen die AKP von Präsident Erdogan. Und wie so oft in diesen Tagen beschäftigt uns auch heute die Lage im Nahen Osten. Es gibt weiter Vorwürfe aus der internationalen Gemeinschaft, dass Israel nicht genügend Hilfslieferungen ins Land lässt. Die kommen auch aus Deutschland. Eben gehört haben Sie Gerda Hasselfeld, die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes. Das sind aber nur 3 unserer Themen in diesem Journal vor Mitternacht, in dem wir zurückschauen auf diesen letzten Tag im März. Heute ist der 31.3. Schön, dass Sie mit dabei sind. Es sind zwar in Anführungszeichen nur die Kommunalwahlen, aber es sind trotzdem extrem wichtige Wahlen für den türkischen Präsidenten Erdogan, denn sie sind natürlich auch ein Stimmungstest für seine Amtsführung, knapp 1 Jahr nach der Präsidentschaftswahl im vergangenen Mai. Rund 61 Millionen Menschen waren heute aufgerufen, ihre Stimme abzugeben und neue Bürgermeister zu wählen, aber auch Gemeinderäte und andere Kommunalpolitiker. Und das Ganze in 81 Provinzen. Und eine Provinz war dabei besonders im Fokus, die Provinz Istanbul mit der bevölkerungsreichsten und wirtschaftlich wichtigsten Stadt des Landes. 25 Jahre in Folge hatte da die islamisch-konservative AKP regiert. Erdogan selbst war ja auch mal Bürgermeister von Istanbul. Aber vor 5 Jahren, da hatte dann Ekrem İmamoğlu und seine sozialdemokratische Partei CHP die Wahlen in Istanbul gewonnen. Und so wie es aktuell aussieht, kann er diesen Erfolg heute wiederholen. Unsere Korrespondentin Pia Mazurczak beobachtet die Wahlen in der Türkei. 2 Drittel der Stimmen sind ausgezählt, haben wir gerade gehört in den Nachrichten. Wie sehen denn die aktuellen Zahlen für Istanbul aus?
Ja, in Istanbul hat sich Amtsinhaber Ekrem İmamoğlu vor wenigen Minuten, vor vielleicht einer Viertelstunde, zum Sieger der Wahl erklärt. Mit rund 10% Vorsprung bei mehr als 80% ausgezählten Stimmen. Das klingt auf jeden Fall relativ sicher. Das Rennen zwischen İmamoğlu und seinem Herausforderer Murat Kurum, das war ja deutlich enger erwartet worden. Aber auch wenn wir uns einzelne Stadtbezirke anschauen, da sind, Stand jetzt, einige an die CHP, also an die Oppositionspartei gegangen, die zuvor fest in der Hand der AKP waren. Aus meinem Studio, aus meinem Büro hört man auch seit etwa einer Stunde ständig hupende Autokorsos. Und das Ergebnis, das ist tatsächlich schon überraschend deutlich.
Wie sieht es denn im Rest des Landes aus? Bestätigt sich da auch dieser Trend, den wir in Istanbul sehen?
Ja, wenn es bei diesen Zahlen bleibt, Sie haben es gerade gesagt, etwas mehr als 80% der, knapp 80% der Wahlurnen in der Türkei sind geöffnet, dann bestätigt sich dieses Ergebnis auch landesweit und es ist eine empfindliche Niederlage für die AKP und für Erdogan. Die hält zwar möglicherweise nach wie vor die Mehrheit der Rathäuser insgesamt landesweit, aber in den Provinzen, da gibt es eben deutliche Zugewinne für die CHP. Selbst im ländlichen, traditionell eher konservativen Anatolien, woher bislang die AKP unangefochten war. Und da haben wir jetzt noch gar nicht von den Großstädten gesprochen. Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya, Bursa, das sind die 5 größten Städte der Türkei. Die sind alle mit teilweise deutlichem Abstand an die CHP gegangen. Das ist vor allen Dingen in Bursa eine Überraschung. Aber auch in Hatay im Erdbebengebiet gibt es ein knappes Ergebnis. Es sieht so aus, als könnte die CHP gewinnen, trotz eines Bürgermeisters, dessen Umgang mit den Folgen dieses schweren Erdbebens vom vergangenen Jahr massiv in der Kritik stand. Und auch das ist vielleicht aus Sicht Erdogans interessant. Es gibt eine kleine konservativ-islamische Partei, die ihm tatsächlich einige Prozentpunkte streitig gemacht hat. Die Neue Wohlfahrtspartei, die hat überraschend viele Stimmen geholt und sicherlich auch damit der AKP das Leben schwer gemacht.
Wie war dieser Wahltag insgesamt in der Türkei? Wir hören, im Osten des Landes soll es im Zuge der Wahlen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen sein. Was können Sie uns darüber sagen?
Ja, tatsächlich gab es wohl im Osten der Türkei mehrere Zwischenfälle, mehrere Zusammenstöße in Diyarbakır, Şanlıurfa und Siirt. Da soll es zu Zwischenfällen im Zusammenhang mit der Wahl der Ortsvorsteher gekommen sein. Und Stand jetzt sind dabei 2 Menschen getötet worden, mit wohl über insgesamt 40 Verletzten. Es ist noch unklar, was genau jetzt der Grund für diese Auseinandersetzung war. Angeblich soll der Tote in Diyarbakır ein Wahlbeobachter der DEM-Partei, also der pro-kurdischen Partei, gewesen sein. Das lässt sich im Moment aber noch nicht so ganz bestätigen. Der Vorsitzende des Hohen Wahlrats, der spricht von einigen wenigen Zwischenfällen. Ansonsten sei die Wahl problemlos verlaufen. Das wird angezweifelt. Es gibt Berichte über Soldaten, die in andere Städte gebracht worden sein sollen, um dort abzustimmen. Es sind ja auch Wahlbeobachter des Europarats in der Türkei und die werden morgen auf einer Pressekonferenz ihre Eindrücke bekannt geben.
Wir haben ja unser Gespräch angefangen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Mit dem würde ich auch gerne aufhören. Erdogan hatte ja vorher gesagt, das sei sein letzter Wahlkampf. Einige Beobachter haben das so gedeutet, dass er nicht nochmal antreten will, möglicherweise bei den Präsidentschaftswahlen. Andere haben gesagt, das ist vielleicht auch ein taktisches Manöver, um die Leute nochmal extra zu motivieren, zur Wahl zu gehen. Wie steht Erdogan jetzt da am Ende dieses Wahltages? Sie haben eben schon gesagt, eine empfindliche Niederlage.
Ja, ich glaube, das lässt sich so sagen. Zum einen, weil er in Istanbul ein zweites Mal in Folge verloren hat. Das haben Sie am Anfang ja schon erwähnt, nach 2019. Er war dieses Mal in der Stadt im Wahlkampf sehr präsent. Neben jedem Plakat von Murat Kurum, also dem eigentlichen Kandidaten, hing in der Regel auch eines von Erdogan. Er hat gestern Abend hier nochmal bei einer Wahlkampfveranstaltung für seinen Kandidaten geworben. Es ist aber auch deshalb eine Niederlage, weil es landesweit so deutliche Verluste für die AKP gab. Bis jetzt hat sich Erdogan noch nicht dazu geäußert. Das soll in ein paar Minuten um 12:30 Uhr nachts dann in Ankara passieren. Die Wahl wird aber insgesamt als ein deutliches Signal an die Regierung interpretiert. Ob es jetzt dabei um die stagnierenden Renten geht, die nicht ansatzweise mit der rasanten Inflation mithalten können, oder um das schlechte Erdbebenmanagement, das der Regierung vorgeworfen wird, oder wegen der insgesamt wirtschaftlichen Schieflage, oder auch um die Sorgen um die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei. Also all diese Gründe werden immer wieder genannt, warum diese Wahl in der Türkei auch eine Art Signal an die Regierung sein könnte. Und Präsident Erdogan, das hatten Sie gerade gesagt, hat angekündigt, dass es dies seine letzte Wahl sein könnte. Tatsächlich darf er laut der Verfassung ja gar nicht mehr 2028 antreten. Insofern ist es tatsächlich gewissermaßen seine letzte Wahl, zu der er jetzt wirklich Wahlkampf macht als Präsident.
Einschätzungen zu den Kommunalwahlen aus der Türkei von unserer Korrespondentin Pia Masurczak hier live im Deutschlandfunk. Wer der Kirche oder zumindest dem christlichen Glauben nahesteht, für den war heute aller Wahrscheinlichkeit nach ein wichtiger Tag. Alle anderen haben es auch mitbekommen durch die Kirchenglocken. Heute war Ostersonntag, der Höhepunkt des wichtigsten Fests im christlichen Kirchenjahr. Die Christen feiern dabei die Auferstehung Jesu von den Toten und Zehntausende waren nach Rom gekommen, um die Osterbotschaft von Papst Franziskus zu empfangen und den Segen Urbi et Orbi. Elisabeth Pongratz berichtet.
Die Temperaturen waren frühlingshaft, über den mit Blumen geschmückten Petersplatz wehte ein leichter Wind. Papst Franziskus leitete die große Messe teils im Stehen, teils im Sitzen, aber mit fester Stimme. Zuvor waren immer wieder Sorgen aufgekommen wegen seines angeschlagenen Gesundheitszustands. Die Ansprache von der Mittelloggia des Petersdoms hielt er im Stehen. Er erinnerte daran, dass Ostern einen neuen Weg eröffne, den Weg für eine erneuerte Welt.
La via della vita.
Der Weg des Lebens inmitten des Todes, der Weg des Friedens inmitten des Krieges, der Weg der Versöhnung inmitten des Hasses, der Weg der Geschwisterlichkeit inmitten der Feindschaft. Franziskus wählte das Bild des großen Steins, der das Grab von Jesu verschlossen hatte. Noch heute gäbe es solch schwere Felsblöcke, die die Hoffnungen der Menschen verschließen würden. Konkret nannte er den Krieg, die humanitären Krisen, die Menschenrechtsverletzungen und den Menschenhandel. Doch es gäbe Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus. Er eröffnet uns den menschlich gesehen unmöglichen Weg, denn nur er nimmt die Sünde der Welt hinweg und vergibt unsere Sünden. Und ohne die Vergebung Gottes kann jener Stein nicht weggeräumt werden. Ohne die Vergebung der Sünden kommt man nicht aus der Verschlossenheit, Vorurteilen, gegenseitigen Verdächtigungen und Selbstgerechtigkeiten heraus, die dazu führen, dass man immer sich selbst freispricht und andere anklagt. Von der Mittelloggia des Petersdoms aus sagte Franziskus, seine Gedanken seien vor allem bei den Opfern der vielen aktuellen Konflikte, angefangen bei denen in Israel und Palästina und in der Ukraine. Er rief zur Achtung des Völkerrechts auf und verband damit die Hoffnung auf einen umfassenden Austausch aller Gefangenen zwischen Russland und der Ukraine. Den Krieg im Nahen Osten verurteilte er scharf. Darüber hinaus fordere ich erneut einen garantierten Zugang für humanitäre Hilfe nach Gaza sowie die sofortige Freilassung der am 7. Oktober entführten Geiseln und einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen. Der Krieg würde insbesondere die Kinder treffen. Warum so viel Tod? Warum so viel Zerstörung? Fragte das Oberhaupt der katholischen Kirche. Wie schon so oft kritisierte er die Aufrüstung. Frieden werde nicht mit Waffen geschaffen. Franziskus erinnerte auch an viele weitere Kriegsherde und Krisen in der Welt. Namentlich nannte er Syrien, den Libanon, Haiti, Myanmar, den afrikanischen Kontinent. Auch an das Leid der Migranten erinnerte er und rief zur Solidarität mit ihnen auf. An Ostern, dem Fest des Lebens, wolle er vor allem auch den Blick auf die Liebe richten. Sie übersteige alle Grenzen. Aber allzu oft werde das Leben missachtet. So verurteilte er die Abtreibung.
Quanti bambini non possono nemmeno
vedere. Wie viele Kinder dürfen nicht einmal das Licht der Welt erblicken? Wie viele verhungern oder erhalten keine lebensnotwendige Versorgung oder werden Opfer von Missbrauch und Gewalt? Wie viele Leben werden durch den zunehmenden Menschenhandel zur Ware? Der Papst forderte die politisch Verantwortlichen dazu auf, den Menschenhandel zu bekämpfen und gegen Ausbeutung vorzugehen. Nach seiner Ansprache spendete er den Segen Urbi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis. Dieser wird nur bei hohen Anlässen erteilt, wie etwa dem heutigen Osterfest. Damit verbunden ist ein vollkommener Ablass aller Sünden. Er gilt nicht nur für diejenigen, die ihn vor Ort erhalten, sondern die Zeremonie auch am Fernseher oder übers Radio verfolgen.
Papst Franziskus hat in Rom die Ostermesse gefeiert. Ein Bericht von Elisabeth Pongratz. Der Papst fordert also Frieden auf der Welt und ganz konkret, Sie haben es gehört im Bericht unserer Korrespondentin, Franziskus fordert eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen. Die Realität ist aber eine andere. Es gab zwar heute wieder Gespräche in der ägyptischen Hauptstadt Kairo über eine Waffenruhe, aber eine Lösung scheint da momentan nicht in Sicht zu sein. Stattdessen setzt das israelische Militär seine Angriffe auf Ziele der Hamas im Gazastreifen fort. Und nach wie vor kommen nicht genügend Hilfslieferungen in die Region. Eine Seebrücke könnte helfen, berichtet Stefan Detjen.
Neben Transporten auf dem Landweg und Abwürfen von Hilfsgütern aus der Luft soll auch ein sogenannter maritimer Korridor in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Die Hilfsorganisation World Central Kitchen brachte dafür gestern 3 Schiffe aus Larnaka auf Zypern auf den Weg Richtung Gazastreifen. Sie haben etwa 875 Tonnen Hilfsgüter geladen, vor allem Lebensmittel. Juan Camillo von World Central Kitchen sagt in einem von der Organisation verbreiteten Video, die Zugänge über Land reichten nicht aus, um genügend Hilfsgüter in den Gazastreifen zu liefern. Deshalb nutzen wir jetzt auch den Seeweg. Das wird auch durch unsere Partner ermöglicht. Wir sind besonders den Vereinigten Arabischen Emiraten und den Behörden von Zypern für ihre Unterstützung dankbar. Im Gazastreifen sollen die Hilfsgüter über eine provisorische Anlegestelle an Land gebracht werden, die unter anderem aus Trümmern zerstörter Häuser gebaut wurde. US-Präsident Biden hatte Anfang März den Bau einer größeren Landbrücke angekündigt. Die Fertigstellung dürfte sich nach Einschätzung deutscher Experten jedoch noch bis mindestens Mitte April hinziehen. Unklar ist zudem, wie die israelischen Streitkräfte ankommende Hilfsgüter kontrollieren, um den Schmuggel von Waffen für die Hamas zu verhindern. Die beiden Kontrollpunkte, an denen Hilfsgüter mit Lastwagen nach Gaza gebracht werden, sind nach wie vor ein Nadelöhr. Das erklärt auch Gerda Hasselfeld, die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, im Deutschlandfunk-Interview der Woche.
Es liegt nicht daran, dass wir nicht genug Hilfsgüter hätten, die zu den Menschen kommen müssen, sondern daran, dass der Zugang nicht in ausreichendem Maße gewährt wird. Und dass immer wieder Kampfhandlungen auch die Sicherheit der Helfenden und der betroffenen Menschen gefährden.
Israelische Behörden erklären, zuletzt auch beim Besuch von Bundesaußenministerin Baerbock am Kontrollpunkt Kerem Shalom am Süden des Gazastreifens, der Engpass entstehe, weil die internationalen Hilfsorganisationen den Transport der Güter im Gazastreifen selbst nicht in ausreichendem Maße gewährleisteten. Westliche Regierungen und Hilfsorganisationen weisen die Verantwortung dagegen der israelischen Seite zu, sprechen von zu langwierigen oder bewusst verzögerten Sicherheitskontrollen. Rotkreuz-Präsidentin Hasselfeld erklärt, dass auch die Sicherheit der Hilfsorganisationen und ihrer Mitarbeiter im Gazastreifen erheblich bedroht sei.
Uns ist bekannt, dass von Seiten des palästinensischen Roten Halbmonds mehrere Todesfälle zu beklagen sind, dass auch aus diesem Personenkreis Inhaftierte zu beklagen sind, nach den Informationen des palästinensischen Roten Halbmonds. Das ist äußerst bedauerlich und es ist eben eine Frage der Gewährung der Sicherheit. Und deshalb ist dieser Einsatz auch so gefährlich, weil auch für die Hilfskräfte die Sicherheit nicht gewährleistet ist. Das zeigen diese Todesfälle.
Die humanitäre Lage in Gaza sei katastrophal, erklärt die ehemalige CSU-Politikerin Hasselfeld. Bundesaußenministerin Baerbock hatte bei ihrer Nahostreise vor Ostern von einer Hölle in Gaza gesprochen.
Ein Bericht von Stefan Detjen. Es ist eine Stadt, deren Name wie kein zweiter im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine für die Traumata und Gräuel dieses Krieges steht, die Stadt Butscha.
Dort vor ihrem Rückzug ein Massaker an ukrainischen Zivilisten verübt, darunter Kinder, Frauen und alte Menschen.
So hat der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz Anfang April 2022 die Kriegsverbrechen der russischen Truppen beschrieben. Heute vor 2 Jahren hat die ukrainische Armee Butscha zurückerobert. Und heute wurde in der Ukraine an die Opfer von Butscha erinnert. Andrea Beer berichtet.
Das Gedenkkonzert in Butscha beginnt mit Musik des ukrainischen Komponisten Oleksandr Kosarenko. Ernst, traurig und sehr aufmerksam wirken die Zuhörerinnen und Zuhörer und immer wieder wischen sie sich Tränen aus dem Gesicht. Das Konzertpublikum sitzt zwischen Holzstaffeleien, auf denen die schockierenden Fotos stehen, die Anfang April 2022 um die Welt gehen. Erschossen, verbrannt, gefoltert, vergewaltigt und einfach liegen gelassen, oft die Hände auf den Rücken gebunden. So sind sie darauf zu sehen, die Menschen von Butscha. Gedenken ist wichtig, sagt Pater Andriy Holowin, der die russische Besatzung von Butscha miterlebt hat. Widerstand wollten die russischen Einheiten systematisch ersticken und 460 Menschen wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft alleine in Butscha getötet. Etwa 120 Frauenkinder und Männer lagen in einem Massengrab direkt neben seiner Kirche. Es gab Körper, die gut erhalten waren. Wenn die Sniper ihnen nicht direkt in den Kopf geschossen haben, dann hat man die Leute noch erkannt. Andere waren gefoltert worden. Wir haben ganze Familien gefunden. Manchen waren die Hände oder die Beine abgeschnitten worden. Um ihre Verbrechen zu verschleiern, legten die Besatzer die Leichen 800 Meter entfernt von den Häusern auf einen Haufen und haben diesen dann angezündet. Und was dann übrig bleibt, ist, sagen wir mal, schwer zu erkennen. Pater Andriy steht neben der silbermetallenen Namenswand, die neben der Kirche an die Getöteten erinnert. Bis heute sind nicht alle der Toten in Butscha identifiziert. Und Pater Andriy musste auch Dutzende Namenlose auf dem Friedhof beerdigen. All diesen Toten wurde DNA entnommen, genau wie den Menschen, die Angehörige vermissten. Wir haben keine DNA abgeben müssen. Er hatte keinen Kopf mehr. Aber wir haben ihn gleich erkannt, erzählt Lilia Jaroszewska. Ihr Bruder, aber auch ihr Neffe wurden während der russischen Besatzung in Butscha getötet und in dem Massengrab bei der Kirche gefunden. Diese Gedenkstätte ist genau an dem Ort, an dem das Massengrab war. Die Seele bleibt dort, wo sie zuerst war. Das ist ihr Zuhause. Auf dem Friedhof ist bereits ihr zweites Zuhause. Aber hierher sollte man unbedingt kommen. Nur wer Besatzung erlebt habe, könne sich das überhaupt vorstellen, sagt sie. Doch selbst in Butscha würden die Menschen bereits vergessen. Zu den Gedenkveranstaltungen ging sie nicht. Butscha wurde befreit, aber auch ein Drittel von Irpin war besetzt. Warum reden wir nicht über all die anderen Städte, die auch besetzt und befreit worden sind? Izium, wo es so viele Morde gegeben hat, oder Liman. Nein, wir müssen über jede Stadt reden, über jede Stadt. Was macht ihr im Kindergarten, wenn es Luftalarm gibt? Das fragt ein paar Meter weiter Inna Palamarenko, ihre kleine Tochter Mascha. Wir nehmen unsere Jacken und gehen in den Keller, antwortet das Mädchen und hüpft davon, um die Namenswand zu erkunden. Ina Palamarenko redet mit Mascha über den russischen Angriffskrieg. Sie bekommt ja sowieso alles mit, meint die Dozentin. Ich verheimliche ihr keine Informationen. Sie weiß, dass die Russen uns beschießen. Sie ist erst 5 Jahre alt, aber sie weiß, was Krieg ist. Und wenn ich sie frage, wovon sie träumt, dann sagt sie, dass sie Frieden will und dass alle Russen sterben. Von so etwas träumt ein 5-jähriges Kind. Wir werden das nie vergessen und nie verzeihen. Beim Gedenkkonzert achtet Pater Andriy Holowin auf die Menschen und winkt sie herein. Das Erinnern ist wichtig, sagt er, die Zukunft aber auch. Für uns geht es darum, ob wir weiter existieren oder nicht. Eine dritte Möglichkeit haben wir leider nicht. Wenn Russland aufhört zu schießen, ist der Krieg zu Ende. Wenn wir damit aufhören, werden wir vernichtet.
In der Stadt Butscha bei Kiew ist heute der Menschen gedacht worden, die vor 2 Jahren Opfer geworden sind von russischen Kriegsverbrechen. Ein Bericht von Andrea Beer. Es sind ja schwierige Zeiten für das britische Königshaus. Gleich 2 prominente Mitglieder sind gerade wegen einer Krebserkrankung in Behandlung, Prinzessin Kate und König Charles. Beide haben sich zuletzt größtenteils aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, aber heute war der König mal wieder zu sehen beim Ostergottesdienst in der St. George's Kapelle in Windsor. Gabi Biesinger berichtet.
Schaulustige hatten sich hinter den Mauern von Windsor Castle versammelt, um einen Blick auf König Charles und andere Mitglieder der Königsfamilie zu erhaschen, wenn sie den Ostergottesdienst in der St. George's Kapelle besuchen. Angesichts seiner Krankheit sei es besonders wichtig, dem König Unterstützung zu zeigen, sagte ein junger Mann der BBC.
We think it's very important that we're able to show support for him with his illness and we want to be able to give him a loud cheer as he goes into the chapel.
Wir wollen ihm zujubeln, wenn er auftaucht. Als die Limousine von Charles und seiner Frau Camilla vorfuhr, hielten die beiden Monarchen kurz inne und winkten lächelnd in Richtung der Wartenden. In den sozialen Netzwerken hieß es anschließend, der König habe gesunder gewirkt als auf einem Foto, das am Gründonnerstag veröffentlicht worden war. Die eigentliche Überraschung dann aber nach dem rund einstündigen Gottesdienst. Charles und Camilla schütteln minutenlang Hände mit Schaulustigen. Der König ohne Handschuhe nimmt Genesungswünsche und Karten entgegen. Alles Gute und halten Sie durch.
Best wishes. I've got your card.
Have you?
Yes. Happy Easter. Hope you're doing well.
Happy Easter. You must keep going strong. Never give in.
Ich hoffe, Sie haben beim Warten nicht gefroren, bedankt sich der König.
I hope you haven't got too cold.
Königshausexpertin Jenny Bond sagte dem Sender Sky, Charles wisse, wie wichtig es sei, sich als Staatsoberhaupt in der Öffentlichkeit zu zeigen.
The King feels, as head of state, particularly he needs to be seen in public. And this is a sign that he's bearing up well to the treatment.
Man kann es als Zeichen werten, dass seine Behandlung gut anschlägt. Um sich zu schonen und wegen möglicherweise geschwächter Immunität vor Infektionen zu schützen, nimmt König Charles derzeit fast nur Termine mit einzelnen Personen wahr. Vergangene Woche hatte er sich allerdings schon gleichzeitig mit 12 Vertretern verschiedener Glaubensgruppen getroffen. Dass sein Ärzteteam solchen Begegnungen zustimmt, wird als Hinweis gesehen, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Am Gründonnerstag hatte der Palast einen Audioclip veröffentlicht, in dem der König betonte, wie wichtig es sei, anderen die Hand der Freundschaft zu reichen. Er wünschte ein gesegnetes Osterfest.
May God bless you all this Easter.
Während Charles sich zu Ostern bewusst zeigt, hat sich die Familie seiner ebenfalls an Krebs erkrankten Schwiegertochter Kate zurückgezogen. In den sozialen Medien hatten wochenlang Verschwörungsmythen getobt, was mit Kate passiert sein könnte, nachdem sie sich lange Zeit nicht gezeigt hatte und schließlich ein mit Photoshop bearbeitetes Familienfoto veröffentlichte. Vor 9 Tagen hatte die Frau von Thronfolger William dann in einem Videoclip erklärt, dass auch sie wegen Krebs behandelt werde und sich Zeit und Ruhe für die Genesung erbeten. William, Kate und die 3 Kinder verbringen die Ostertage auf ihrem Landsitz in Norfolk und Königshausbeobachterin Jenny Bond glaubt, dass sie dort tatsächlich ihre Ruhe haben.
Catherine continuing her own treatment.
Kate setzt ihre Behandlung fort und möchte den Kindern möglichst Normalität bieten. Der König unterstützt, dass sie sich zurückgezogen haben. Die Kinder lieben das Landleben in Norfolk und sie haben dort die Privatheit, die sie verdienen und werden nicht belästigt. Und das ist eine gute Nachricht.
Well deserved privacy, which I think they are getting, which is good news.
Also Ruhe für Kate und Händeschütteln für Charles, ein Bericht von Gabi Biesinger. Und damit endet, das war der Tag an diesem 31. März, heute aufgrund der Feiertage ohne Blick in die Tageszeitung. Im Deutschlandfunk geht es jetzt weiter mit dem Sportgespräch, passend zum Ostersonntag mit der Frage, ist Fußball eine Religion? Ich bin Tobi Alterhänger, habe darauf keine Antwort, wünsche Ihnen aber noch einen schönen Feiertag. Eine gute Nacht, verbleiben wir so.